Herzlich willkommen zu Power and Pace. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Wir machen euch fit für die Saison. Mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier, wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace.
Wir befinden uns mitten in der Triathlon-Saison 2022 und haben auch in diesem Monat wieder Omnipower als Presenter bei uns im Podcast Power & Pace Triathlon Training. Omnipower Carbo Tonic ist das neue Sportgetränk aus dem Haus Omnibiotic. Zusammen mit über 500 Profiathletinnen und Athleten und führenden Wissenschaftlerinnen sowie Wissenschaftlern entwickelt, gibt euch das Sportgetränk Carbo Tonic genau das, was ihr im Training und Wettkampf braucht. Wertvolle Kohlenhydrate ohne freie Fructose, 100% organische Elektrolyte und alle wichtigen Mineralstoffe. Dabei legt Omnipower vollen Fokus auf die Resorption, also die Aufnahmefähigkeit in eurem Darm. Denn nur das, was in der Muskulatur ankommt, könnt ihr auch im Wettkampf in Power und Pace umwandeln. Ihr könnt Omnipower Carbo Tonic jetzt probieren. Unser besonderes Angebot in diesem Monat lautet: Ihr bekommt 20% Rabatt auf eure erste Bestellung und erhaltet zusätzlich zwei Trinkflaschen. Einmal fürs Rad und einmal die exklusive Marathon Elite Bottle der Profiläufer. Das Ganze könnt ihr bestellen unter www.omni-power.com/powerpace, powerpace zusammen und klein. Euer persönlicher Code lautet powerpace20, ich buchstabiere, alles groß geschrieben, P-O-W-E-R-P-A-C-E 20, wie die Zahl, 2-0. Und dann gibt es 20% Rabatt auf eure erste Bestellung unter www.omni-power.com/powerpace. Und ihr sichert euch die zwei Trinkflaschen. Ganz viel Spaß beim Shoppen und jetzt vor allen Dingen beim Zuhören unserer neuen Folge.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power & Pace Triathlon Training. Meine Stimme kennt ihr mittlerweile. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon. Und mir gegenüber sitzt Valentin Höpfner. Moin, Valentin.
Moin, Anna.
Erzähl du doch selbst einmal, wer du bist, was du machst und wieso du hier sitzt heute mit mir.
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Physiotherapeut, bin Lauftrainer, Gründer, Inhaber der Firma und Praxis Running Physios und sind in Norddeutschland mit der Praxis so die Fachleute und die Profis im medizinisch-sportlichen Bereich für den Laufsport und bilden so den Link zwischen den durchgeknallten Athleten und den sehr theoretischen und fachspezifischen Medizinern.
Ja, durchgeknallte Athleten hören hier einige zu, glaube ich. Und Running Physios ist ein gutes Stichwort. Wir wollen nämlich uns heute über Laufverletzungen unterhalten. Im Trainingsplan, der jetzt folgt und der den Power & Pacern zur Verfügung steht, bieten wir einen Laufschwerpunkt an. Also wenn jemand noch einen Herbstmarathon laufen möchte beispielsweise oder einfach an der Laufform ein bisschen feilen will. Im Idealfall kommt es zu keiner Verletzung natürlich, das hoffe ich für jeden, der hier zuhört und bin mir da auch sehr sicher, dass das Belastungsmanagement da on point ist und dass keine Verletzungen entstehen bestenfalls, aber es kann natürlich immer mal passieren. Ich glaube, jeder hatte schon mal eine Verletzung wahrscheinlich und deshalb wollen wir heute die häufigsten so ein bisschen durchsprechen, wie man die erkennen kann, wie du sie diagnostizierst und dann auch therapierst und was man da selbst zu beitragen kann. Vielleicht steigen wir da einfach erstmal ein. Wie merke ich denn selbst, dass ich eine Verletzung habe? Wahrscheinlich merkt man das und es gibt dann keinen Zweifel, aber als Triathlet läuft man, glaube ich, dann gern mal über was drüber, wenn was zwickt oder will das nicht so richtig wahrhaben. Und wann ist es denn schlimm genug, dass ich dann zum Arzt gehen soll, der mich dann am Ende des Tages an dich verweist?
Mhm. Das ist eine spannende Frage, denn die meisten Athleten sind tatsächlich, wenn sie fit und gut im Game und im Training sind, in der Regel kaum schwer verletzt. Sondern das sind meist immer so Zipperlein, so kleinere Geschichten, die sich in der Regel wieder rauslaufen lassen, wie man so schön sagt.
Das oder hofft man oft.
Genau, oder mit ein bisschen Trainingspause dann wieder weggehen. Ne? Wann es dann ein wirklich sattes Problem ist, merkt man meist immer dann, wenn man gehindert wird an der Ausführung des Sports oder des Trainings. Sprich, es tut weh, und zwar richtig.
Ja.
Schmerz verbreitet sich oder breitet sich aus. Die Sportarten sind nicht mehr technisch sauber auszuführen.
Mhm.
Oder du siehst es tatsächlich durch entzündliche Reaktionen, Schwellung, Rötung, es wird heiß, es ist wahnsinnig unangenehm und du merkst, du kannst einfach in einem relativ kurzen Zeitraum zwischen 3 bis 5 Tagen gar nicht mehr belasten.
Okay.
Das ist so eine entzündliche Reaktion, dann sollte man definitiv sofort zum Doc einmal gehen. Aber du merkst jetzt als erfahrener Sportler, Sportlerin doch schon den Unterschied zwischen einem Muskelfaserriss und einer Zerrung oder einer Verspannung.
Mhm.
Denn das sind dann eben anders charakterisierte Schmerzen mit dem Resultat, dass man durch ein bisschen Pause dann klarkommt, aber im Verlauf einer typischen Muskelfaserverletzung länger braucht.
Mhm.
Denn die Struktur gibt quasi vor, wie lange der Heilungsprozess ist. Und je nach Struktur dauert es unterschiedlich lang.
Mhm.
Und so eine Muskelfaser dauert bis zu 6 Wochen, bis sie ausgeheilt ist.
Eine Sehne dauert länger, meiner Erfahrung nach, wenn die richtig verletzt ist, auf jeden Fall.
Wenn die zügig ausheilt, dann dauert das um die 3 bis 6 Monate.
Oh, war ja. Ja, das ist ein sehr langer Zeitraum für jeden, der eigentlich sich sehr gerne bewegt und Sport macht. Was du gerade gesagt hast, Muskelfaserriss, Zerrung, das verbinde ich gar nicht unbedingt mit Laufen, also mit Ausdauersport, sondern eher mit Sprintern, die sich nicht genug aufgewärmt haben oder so. Zerrung, ja, vielleicht, wenn man sich überlastet hat, oder?
Ja, also bei Zerrung, ich habe im Moment relativ viel Fußballer bei mir in der Praxis, deswegen komme ich so drauf. Was die alle machen sollen, ist natürlich verschiedene Laufeinheiten, Lauf-ABC und ähnliches, um da wieder ein bisschen Ruhe reinzukriegen.
Ja.
Aber es stimmt, es sind eher so Antrittsgeschichten, fasziale Beschwerden, die dann auch zu Rissen führen können und ähnliches.
Ja, also die Verletzungen, die man als Triathlet häufig hat, das sind ja eigentlich alles Überlastungserscheinungen, dass irgendwie das Training nicht zu dem passt, was man eigentlich kann, dass man zu schnell, zu viel wollte, etc.
Exakt. Das heißt immer die Diskrepanz zwischen Belastung und Belastbarkeit und dem gesteckten Ziel einer Deadline und der aufgrund von verschiedenen, auch privaten Situationen, nicht ausgiebigen und, wie soll man das sagen, die Trainingsdauer, die Trainingszeit ist nicht lang genug.
Ja. Wie gehst du denn dann vor, um eine Diagnose zu stellen? Also die kommt häufig schon vom Arzt, die ist meistens aber undifferenziert meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach auch, dass dann was ins Rezept geschrieben wird, damit halt der Physio weiß, was er zu tun hat oder so. Aber häufig, zumindest war es bei mir so, war es dann am Ende was anderes und nicht das, was der Arzt diagnostiziert hatte. Wie gehst du da vor und wie kann man da als Patient vielleicht auch helfen, dass dir deine Arbeit leichter gemacht wird?
Vielleicht ein kurzer Satz vorweg. Das ist ja einer der absoluten Kernkompetenzen und Schwerpunkte bei Running Physios von uns, dass wir die Diagnostik und Behandlung von läuferspezifischen Verletzungen machen. Das ist ein bisschen über das klassische physiotherapeutische Know-how hinaus. Das muss ich einmal kurz vorweg sagen. Und dass ich mit meiner Expertise nicht nur im Physiobereich, sondern auch im Osteopathiebereich tätig bin und da viele Skills mit reinkommen. Nehmen wir mal an, du kommst jetzt in die Praxis und hast Probleme am Bein, Rücken, Hüftbeuger, wie auch immer. So, dann machen wir eine klassische diagnostische Basisfunktionsuntersuchung erstmal. Wir gucken uns die Basis an, gucken, ist die generelle Funktion gegeben oder nicht. Ist das Problem reproduzierbar oder nicht? Und können wir das auch in Ruhe wieder reproduzieren, das Problem? Wenn ja, dann haben wir in der Regel ein lokal strukturelles Problem und dann gucken wir weiter. Wenn es
ganz kurz, die funktionelle Untersuchung, das ist dann, da geht es um Flexibilität, Beweglichkeit, kann ich beide Beine gleich belasten und bin da gleich beweglich oder gibt es irgendwie Unterschiede?
Genau, wir gehen dann vor einmal nach Beweglichkeit, passiv und assistiv und aktiv. Also ich bewege einmal, dann musst du selbst bewegen. Dann gucken wir, wie ist es, oder im Vorwege gucken wir einmal, wie ist das Muskelrelief beidseits ausgeprägt. Gibt es da vielleicht Auffälligkeiten schon? Wir gucken einmal, oder ich gucke einmal, dann wird angefasst, dann wird palpiert, man fühlt in das Gewebe rein und schaut, was passiert da. Dann wird die funktionelle Untersuchung gemacht, einmal Krafttests gemacht, Beweglichkeitstests gemacht.
Schwieriges Wort.
Ja. Und dann gehen wir in die Interpretation und probieren dann die Thematik weiter auszudifferenzieren. Und meist kommen wir dann schon bei einer Struktur an, weil jede Struktur tut anders weh oder jede Struktur hat auch andere Belastungsweisen. Und dann gehen wir über das Ausschlussverfahren dann da durch. Und am Ende können wir dann meist ein oder zwei Strukturen herausdifferenzieren. Und dann wird nochmal getestet, kann ich das Problem lokal vor Ort nochmal provozieren oder nicht. Und dann geht es in die Behandlung. Denn die Struktur gibt nachher die Behandlung vor. Ich muss einen Muskel anders behandeln als eine Sehne.
Und was musst du alles von mir wissen? Also wahrscheinlich, seit wann das Problem besteht, wann es auftritt, wie lange es anhält, der Schmerz, und wie der sich anfühlt.
Was ich immer sehr, sehr schön finde, ist, wenn Patienten, Patientinnen mitarbeiten und mitdenken. Und Sportler und auch Triathleten haben in der Regel ein sehr, sehr gutes Gefühl für sich selbst. Und man macht uns und mir die Arbeit sehr, sehr leicht und sehr angenehm, wenn man dann ein bisschen in die Einzelheiten und in die Differenzierung schon einsteigt. Sprich, ich muss wissen, wann tut's weh, seit wann tut es weh, wie tut es weh. Denn wir können wahnsinnig viele verschiedene Arten von Schmerzen differenzieren. Jede Struktur tut eben anders weh. Bei welcher Belastung tut es weh? Tut es in Ruhe weh? Tut es nur bei einer bestimmten Bewegung oder Belastung weh? Tut es mehr morgens, mittags oder abends weh? Wenn es denn, vorausgesetzt, ist es ein Schmerz eigentlich. Ja, Schmerz ist ja nicht nur, ist ja nur ein Symptom. Es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Symptome. Druck, Zug, Pochern oder ähnliches. Und das ist immer sehr, sehr gut und angenehm, weil das Zuhören ist eigentlich eine der Kernaufgaben von uns Medizinern. Erstmal zuhören lernen, weil wir quatschen wahnsinnig gerne.
Und, deshalb bist du der perfekte Podcast-Partner heute, deshalb bist du hier.
Ja, das Zuhören lerne ich.
Ich muss immer nur so ein paar Stichworte in den Raum werfen.
so eine lebenslange Lernaufgabe, das Zuhören. Aber das ist elementar. Und dann mit viel Erfahrung und mit einem offenen, wachen Ohr kann man dann schon relativ gut da allein herausfinden, womit haben wir es wahrscheinlich zu tun.
Ja.
Genau. Und wenn wir es dann rausgefunden haben, dann wird behandelt.
Okay, also für mich ist immer so der Worst Case, oder das stelle ich mir vor, wenn es in Ruhe wehtut. Das ist dann schon eher schlecht, wenn es nur beim Laufen wehtut, und wenn ich stehen bleibe oder dann wieder zu Hause bin, dann ist es sofort weg. Dann denke ich immer noch so, ja, das wird schon nicht so schlimm sein, läuft sich raus mit ein paar Tagen Pause und so. Meistens ist es dann nicht so, aber wenn ein Schmerz in Ruhe da ist, ist schon eher dann doof.
Ja, wenn ein Schmerz in Ruhe da ist, dann ist natürlich auch der Körper voll auf Alarm geschaltet und es ist ein Leidensdruck da, der sofort präsent wird, wo man auch sofort reagieren wird oder auch muss. Die Frage ist nur, ist der Schmerz sehr plötzlich aufgetreten, hat es einmal irgendwo Peng gemacht oder irgendwo reingestochen oder ähnliches? Oder ist es ein Schmerz, der sich so aufgebaut hat, über Minuten, Stunden, Tage vielleicht? Wenn dem so ist, dass es sich aufgebaut hat, dann wird man auch wieder warten, ob er auch in einer ähnlichen Zeit wieder weggeht. Wenn der durch ein akutes Ereignis aufgetreten ist, dann würde ich aber auch sofort zum Doc einmal gehen. Ich würde einmal den Physio des Vertrauens kontaktieren. Und wahrscheinlich werden die meisten von euch, und du sicherlich auch, so wie ich früher auch, einmal Google bemühen.
Ja, immer.
Oder andere Suchmaschinen und mal gucken, was Dr. Google mir da ausspuckt.
Ja.
Und am Ende kommt immer raus, dass man Krebs hat und sterben wird.
Ja.
Und zwar in sehr kurzer Zeit. Das bedeutet, ja, man kann sich da ein bisschen Rat holen, aber schaut, dass ihr wirklich so zügig wie möglich einmal ein bisschen ausdifferenziert und euch einen Termin beim Doc oder bei der Ärztin bucht. Und dann auch gern bei mir. Und dann kann man einfach in die Differenzierung reingehen.
Ja. Ich suche dann auch immer meine alten Anatomiebücher raus und gucke so in die Region, wo der Schmerz sich befindet oder das Problem, und gehe dann alle möglichen Sachen durch, die es irgendwie sein könnten.
Ja, aber das ist clever. Das ist schon
sehr, um dann Google detaillierter zu bemühen, um dann zum Arzt zu gehen. Genau.
Ja, ist aber sehr viel differenzierter und sehr viel cleverer schon als leider Gottes viele andere, die ich dann gehört habe. Ist immer ganz spannend. Dann kommen sie in der Praxis an und erzählen mir erstmal, wie alles funktioniert. Und dann müssen wir das Ganze ein bisschen strukturieren. Und oft muss man dann ein bisschen aufklären, sage ich mal.
Ja.
Aber das gehört dann auch dazu, um die Compliance zu schaffen.
Wenn ich plötzlich ein Problem habe, dann liegt ja meist irgendwie, dann ist es ja ein traumatisches Ereignis.
Muss nicht sein, aber ja, wahrscheinlich schon.
Wenn man umknickt, irgendwo drauf tritt, in ein Loch tritt oder so, kann auch sein, dass sich dann irgendwie was verschiebt. Eine Überlastungsreaktion taucht ja selten plötzlich auf, oder?
Nicht unbedingt. Es gibt auch da sogenannte Ermüdungsbrüche zum Beispiel.
Ja.
Also Ultraläufer haben das häufiger mal als jetzt irgendwie ein Kurzstreckenläufer. Ermüdungsbrüche, die treten dann irgendwann schon auf. Du hast bis dahin doch wahrscheinlich Symptome gehabt, kommend und gehend. Und irgendwann macht es dann Peng oder Knack oder wie auch immer sich das dann anhört. Und dann hast du einen Ermüdungsbruch beispielsweise in den Fußwurzelknochen immer wieder mal. Das sind so akute Geschichten. Es kann aber auch zu Faszienrissen kommen oder eben Überlastungen durch sehr, sehr starke Muskelanspannungen mit dem Resultat, dass es dann auch bis zu Knochenausrissen geben kann. Mhm. Das ist zwar enorm stark belastend, kommt sehr selten vor, aber ist möglich.
Ja, da gehen wir jetzt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern auch nicht davon aus und auch soweit zum Ermüdungsbruch wollen wir heute auch gar nicht gehen bei den Verletzungen, über die wir reden wollen. Lass uns doch da einmal einsteigen und uns von unten nach oben durcharbeiten in die Laufverletzung. Da fällt mir als erstes die Plantarfaszitis ein.
Die Plantarfaszitis. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, die Plantarfaszitis ist die Fußsohlensehnenstruktur sozusagen. Die Plantarfaszie ist eine richtig fette Sehnenplatte an der Fußsohle, die das Fußgewölbe aufspannt. Itis ist immer lateinisch für die lateinische Endung für Entzündung. Plantarfaszitis, Sehnenplattenentzündung an der Fußsohle. Tut einfach irgendwie relativ undifferenziert weh da unten.
Mhm.
Bei Belastung, in Ruhe, ganz gerne auch mal beim Auftreten. Passiert nicht selten. Ursachen dafür können in der Regel entweder falsches Schuhwerk sein oder zu festgebundene Schuhe, ehrlicherweise auch. Weil die Fußsohlen und die Fußknöchelchen, die Muskulatur, können nicht richtig arbeiten. Die brauchen ja Platz.
Mhm.
Ja? Und der Fuß schwillt ja im Laufe eines Laufes ein bisschen an.
Sprich, auch wenn ich zu kleine Schuhe trage auch oder
das
so.
Kann tatsächlich, ja, mag ich so nicht pauschalisieren, aber ja, es ist schon vorgekommen.
Ja.
So, deswegen erwähne ich es an dieser Stelle. Weitere Ursachen können einfach sein, Überlastung, Klassiker. Ne?
Mhm.
Eine Sehne, die wird erst belastet, dann überlastet, dann reizt sie und dann gibt es nach einer Reizung eine Entzündung.
Mhm.
So eine Entzündung, Akutentzündungsphase sind 3 bis 5 Tage. Ich gebe da gerne mal ein bisschen mehr, dass wir so bis zu 10 Tage Zeit haben. Dann sollte sich das beruhigt haben.
Mhm.
Wenn es es nicht hat, dann werden die meisten, wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen, Google bemühen und dann haben die meisten von euch wahrscheinlich auch clevererweise so einen Faszienball zu Hause oder einen Golfball oder einen Tennisball und fangen an, die Fußsohle ein bisschen auszurollen. Und
oder so eine ganz kleine Black Roll, die finde ich ganz nett.
Das finde ich ganz interessant. Ich würde die ehrlicherweise nicht empfehlen.
Schade. Und ich mag den Golfball nicht, weil der immer rausrutscht.
Ah, okay, ja.
Also ist natürlich auch total hart, aber das kann ich irgendwie aushalten, aber da komme ich irgendwie nicht so richtig, zum Beispiel nicht an den äußeren Rand des Fußes, weil da einfach, da finde ich die Rolle besser tatsächlich.
Dann können wir uns vielleicht auf eine Kombination einigen.
Okay.
Denn vielleicht kurz, also ich bin kein Fan von der Rolle, weil der Fuß nicht platt ist, sondern dreidimensional aufgebaut.
Guter Punkt.
Ja, und es geht immer darum, die ganzen Fußknöchelchen zu mobilisieren. Und da ist einfach ein Ball besser geeignet, als die Rolle, dann den Fuß so platt rüber zu rollen. Aber um die Außenkante, den Leisten mitzunehmen, nehmen gerne die Rolle.
Ja, okay. Genau, und für den Anfang vielleicht den Tennisball, weil der ja relativ weich ist. Das heißt, wenn man da an der Fußsohle sehr empfindlich ist, da würde ich jetzt auch nicht zum Golfball greifen als erstes.
Genau. Aber ich komme darauf, weil man meist intuitiv die richtigen Dinge macht.
Mhm.
Ja, man kommt dann irgendwie auf die Idee, ich muss da mal irgendwas machen. Vielleicht muss ich mal dehnen oder vielleicht habe ich da irgendwas gelesen oder eben bei euch im Magazin oder vielleicht bei mir auf der Seite oder Google hat gesagt das. Und dann fängt man an zu rollen und merkt vielleicht, irgendwie, es wird auch besser im besten Fall. Aber wie gesagt, eine Sehnenplatte oder Sehne dauert 3 bis 6 Monate. Also hat man genug Zeit, sich einen Termin beim Orthopäden, Orthopädin zu buchen, zum Physio zu kommen und sich da ein bisschen beraten zu lassen und zu behandeln.
Mhm.
Akut auftretendes Ereignis, wie gesagt, wenn es gerade erst auftritt, 3 bis 5 Tage Akutentzündungsphase, bis zu 10 Tage Pause.
Mhm.
Und dann kann man mal wieder einen Start versuchen. Wenn es aber nicht geht oder wenn es dann gleich wiederkommt, würde ich sofort einen Termin beim Arzt buchen.
Hilft dann sowas wie Kühlung bei so einem Problem?
Die Sehne ist sehr, 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 sehr schwach bis gar nicht durchblutet.
Okay.
Das Gewebe drumherum, ja. Das Ziel der Kühlung ist ja immer nicht nur lokal zu betäuben für den Moment, sondern auch eine Mehrdurchblutung zu schaffen.
Mhm.
Mehrdurchblutung ist dann besseren Stoffwechsel. Die sogenannte Trophik soll verbessert werden, die durch die Durchblutung, die Versorgung des Gewebes mit Nährstoffen. Aber wie gesagt, die Sehne ist nicht durchblutet und soll sie auch nicht. Das würde sie schwächen. Dementsprechend kannst du natürlich die Sehne kurzzeitig kühlen mit Eisspray oder mit einem Eiswürfel oder ähnliches, um die lokal zu betäuben.
Mhm.
Aber mit dem Sinn der Trophikverbesserung hast du nur das Gewebe drumherum dann erreicht.
Mhm.
Auch nicht verkehrt, aber nicht so wahnsinnig zielführend.
Vielleicht kann man es betäuben, um dann den Schmerz des Golfballs nicht so sehr
zum
zu spüren.
Zum Beispiel, genau. Ja. Das wären so kausal aufeinander aufbauen.
Oder wenn man vielleicht sogar mit dem eigenen Finger den Fuß massiert. Ich finde, mit dem Fingerknochen kommt man da auch ganz gut rein.
Das stimmt wohl, mit den Knöchelchen.
Ja.
Wie gesagt, da ist aber auch die, also Schmerz ist ein Symptom und nicht immer zu vermeiden, muss man ganz klar sagen. Auch es ist nicht immer dann ratsam, sich mit Schmerztabletten vollzupumpen oder wie Spritzen setzen zu lassen oder ähnliches.
Mhm.
Aber wenn man da gesund rangeht, dann sollte man bis an den Schmerz, ein Stück weit in den Schmerz reinarbeiten, aber eben nicht sich foltern da. Das muss nicht sein.
Nicht, dass man Schweißperlen auf die Stirn bekommt.
Es ist nicht zielführend, weil gerade in dieser Akutphase häufig hilft dann einfach mal eine Pause machen, einen Break machen und dann im Laufe der nächsten 2, 3 Tage mal gucken, wie lässt sich das jetzt belasten und wie fühlt sich das an.
Okay. Und wahrscheinlich also gerade bei dem Problem an der Fußsohle ist es wahrscheinlich wie bei allen Verletzungen gut, wenn man so früh wie möglich das erkennt und dagegen arbeitet, weil sich speziell diese Sehne, die zieht sich ja über den ganzen Körper, die ganze hintere Muskulatur durch und kann dann früher oder später zum nächsten Problem führen, was wir jetzt als nächstes besprechen wollen, nämlich die Achillessehne, die da ja einen Übergang darstellt.
Das stimmt. Es gibt meines Wissens nach aber keine wissenschaftliche Studie, die belegt, dass das eine zwangsläufig zum anderen führt, sondern es gibt verschiedene Typen, wie es abhängig gibt, also verschiedene Laufstiltypen, verschiedene auch Schwachstellen durch prädisponierte Vorerkrankungen oder ähnliches schon gegeben. Dementsprechend muss nicht zwingend eine Plantarfaszitis immer zu einer Achillessehnenentzündung führen.
Mhm.
Aber du hast recht, es kann passieren und es ist eben die sogenannte dorsale Seite. Fußsohle gehört zur Rückseite, genauso wie eben auch dann die Rückseite des Oberschenkels, Unterschenkels, Rücken und ähnliches.
Mhm.
Deswegen ist es da die dorsale Seite, die rückseitige Kette, die eben auch vernetzt wird. Achillessehnenentzündung oder Reizung kennt, glaube ich, so gut wie jeder.
Ja.
Hatte ich auch schon mehrfach, du sicherlich auch. Sehr unangenehm, sehr schmerzhaft, nervig.
Ja.
Das Gewebe ist dann eben auch akut entzündet, das ist sehr, sehr druckempfindlich. Wir haben eben am Ansatz, am sogenannten Calcaneus, am Fersenbein hinten, Druckreize, die Überlast oder die überlastungsbedingt sind. Und das ist ja die Übersetzungsstelle der Energie in die Katapultfunktion nach vorne. Sprich, wir haben da bei jedem Schritt Druckbelastung drauf.
Mhm. Egal, ob ich laufe oder gehe.
Ja, genau. Jein. Also Belastung ja. Aber im besten Fall keine Stoßbelastung im Sinne von Aufsatz auf dem Boden.
Ja.
Das ist ein Punkt, da hatte ich mir in der Vorbereitung ein paar Gedanken drüber gemacht, weil mir das eigentlich ein großes Anliegen ist, da einmal was zu sagen.
Leg los.
zum einen, aber das wissen die meisten Läufer auch, Gehen ist nicht Laufen.
Ja.
Und beim Gehen haben wir ein richtiges Abrollen über die Ferse. was wir beim Laufen aber nicht haben. Idealerweise nicht haben.
Mhm.
Fersenläufer, und da kommen wir dann gleich zum nächsten Problem, haben sehr, sehr häufig sogenannte Shinsplints, also Schienbeinkantensyndrome. Mhm.
Kommen wir auch noch zu.
Genau. Das ist aber einer der großen Unterschiede. Also jeder, der mit dem Shinsplint zu mir kommt, dann kann ich schon mit 80% der Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der ein Fersenläufer oder sie ein Fersenläuferin mhm. ist. Und dann gucke ich mir den Laufstil an. Allein durch das Zuhören.
Ja.
Und das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass wir beim Gehen über die Ferse abrollen, liegt aber auch nur daran, dass wir Schuhe an unseren Füßen tragen.
Mhm.
Und noch nicht so lange, seit ein paar hundert Jahren, würden wir alle barfuß gehen draußen, dann würden wir nicht über die Ferse so aufsetzen. Weil der Calcaneus, das Fersenbein, ist so geformt und so gebaut, also die Form folgt der Struktur und der Funktion. Und das ist so ausgeprägt, Knöchern, weil da so wahnsinnig viel Spannung und Zug drauf herrscht, um uns nach vorne zu katapultieren.
Mhm.
Und nicht, weil der Knochen da irgendwie so schön ist, um da drauf abzurollen und mit der Ferse irgendwie und direkt den Knochen dann auf den Boden zu knallen. Wäre dem so, oder hätte es so sein sollen, sage ich mal. Das ist jetzt ein schwieriges Bild vielleicht, aber dann hätten wir da deutlich mehr Polsterung,
mhm.
deutlich mehr Baufettmasse. Da können wir uns mal die Elefanten anschauen mit ihren Fettfüßen, sage ich mal.
Ja.
Ja, die haben einfach wahnsinnig viel Polsterung an den Fußsohlen, weil die Gewichtsbelastung darüber abgerollt werden
ja.
wird oder soll. Das haben wir nicht.
Ja, also weiß ja jeder, der mal zu Hause barfuß oder auf Socken oder so unterwegs ist, wenn man
genau.
da auf genau. Parkett oder so über die Ferse abrollt, also wenn ich durch meine Wohnung gehe, dass, ja, wenn ich Nachbarn unter mir hätte, die würden das hören, glaube ich.
Zum einen würden die das hören.
Weil ich immer so in den Boden rein donner.
Genau, zum einen würden die das hören und zum anderen merkst du das irgendwann, dass das irgendwie auch, also die Ferse reizt dann.
Ja.
Die ständig über die Ferse aufsetzen und pollern. Das hörst du und das merkst du irgendwann selber und dann lässt er das auch intuitiv bleiben.
Ja.
Wie gesagt, man macht intuitiv die richtigen Dinge und dann rollt man über den Leisten ab. Und dann macht die Fußsohle das, was sie auch soll. Nämlich, wir haben da ein Längs- und ein Quergewölbe, was über die Plantarfaszie aufgespannt wird und über Muskeln auch im Schienbein zum mhm. Beispiel, was wir dann gleich mit dem Schienbeinkantensyndrom auch haben. Und dann arbeiten die richtig funktionell.
Mhm. Genau, wir waren aber jetzt noch bei der Achillessehne.
Ja.
Das habe ich immer so auf dem Schirm, dass das ein Problem des Laufstils sein kann. Wenn jemand vielleicht der Meinung ist, ich muss unbedingt Vorfußläufer werden, weil Vorfußlaufen ist das Beste auf der Welt. Und dann bin ich schneller und weniger verletzt und sieht cool aus oder so. Und dann trainiert man sich das an oder zwingt sich dazu, dass es dann eben schnell zu viel des Guten sein kann. Oder ein Schuh mit ganz, ganz wenig Sprengung oder so.
Ja, das sind dann eben Anpassungsbeschwerden, Anpassungsprobleme oder auch zu schnelle Veränderungen, die vorgenommen werden, sprich ein Schuh von der 6er-Sprengung, also 6 mm auf 3 oder auf 0 mm Sprengung,
mhm.
dann zu wechseln sofort. Das merkst du definitiv.
Ja.
Und zwar sehr, sehr schnell, weil die Umstellung einfach nicht über einen lang genug Zeitraum stattgefunden
mhm.
hat. Bei dieser Thematik hast du dann einfach das Problem, dass dann die Achillessehne reizt, die kriegt halt andere Reize,
mhm.
andere Informationen, damit muss sie umgehen. Und allein, dass die Achillessehne 3 bis 6 Monate braucht, um auszuheilen, weil sie nicht durchblutet ist, sondern aus Kollagenfasern besteht unter anderem, macht schon deutlich, dass sie auch in der Umbauphase oder in der Umbelastung auch deutlich länger braucht als ein Muskel beispielsweise.
Ja,
und
ja, stimmt, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht.
Also die Struktur gibt vor, wie lange sie braucht oder wie lange eine Umstellung braucht oder dauert, bis
mhm.
es dann angepasst ist. Auch eine Anpassung oder eine Veränderung vom Laufstil dauert auch eine Weile.
Mhm.
Also ich habe.
Das heißt, das sollte ich mir jetzt nicht im Laufschwerpunkt vornehmen in den 6 bis 8 bis 12 Wochen, sondern dann vielleicht eher zum Saisonstart nach der Offseason oder so.
Ja, oder du nimmst es dir als Ziel für zwischendurch, wenn du einfach irgendwie nicht auf dem Wettkampf hin trainierst.
Ja.
Und sagst, okay, ich will einfach fit bleiben und ich sorge jetzt dafür, dass ich technisch sauber bleibe oder besser
werde. Das gibt's bei Triathleten nicht. Irgendein Wettkampf ist immer
ja,
dann im Hinterkopf.
Ja, egal. Ja,
wir
ja.
nehmen den Winter.
Wir nehmen den Winter, genau. Ja. Und dann dran zu arbeiten und zu schauen, dass man sich Stück für Stück eben auch verbessert. Wenn man in einer laufenden Trainings- und Wettkampfserie den Laufstil anpassen und umstellen möchte, aus Gründen, aus Verletzungsgründen, mhm, aus Geschwindigkeitsgründen, aus ästhetischen Gründen, dann würde ich das eher so, das ist vielleicht ein kleiner praktischer Tipp zwischendurch, so gestalten, dass man jede dritte Laufeinheit und davon auch nur ein Drittel, mhm, in einer sich sehr, das ist ja, kostet ja sehr viel Energie, weil man sich darauf konzentrieren muss, sehr konzentrierten Einheit dann in die veränderte Laufstilposition, mhm, begibt und dann wieder in den gewohnten Laufstil zurückgeht oder fällt.
Passiert wahrscheinlich automatisch.
Es passiert automatisch, ganz genau, weil man irgendwann, und das ist aber dann der nächste Punkt, weil man an Grenzen kommt.
Ja.
Und die Grenzen sind oft auch erstmal schmerzhafter Natur. Mhm. Du merkst es, okay, ich werde entweder sehr unsauber, ich kann das gar nicht so lange halten, mhm, oder es tut weh.
Ja.
Und es ist weniger schmerzvoll, wenn du wieder in deinen eigentlichen Laufstil zurückgehst.
Ja.
Und das ist auch ein vollkommen okayes Signal.
Ja, das ergibt ja Sinn.
Genau. So, und das dann Stück für Stück einzuschleichen, das ist dann eigentlich das Ziel.
Ja. Kann man vielleicht sagen, dass sowohl ein extremer Vorfußlauf als auch ein extremer Fersenlauf, dass das beides nicht unbedingt gut ist? Weil jeder Laufstil für sich bringt ja dann wiederum eigene Probleme mit sich. Also jemand, der extrem über die Ferse läuft, der setzt wahrscheinlich vor dem Körperschwerpunkt auf. In den allermeisten Fällen hat dann vielleicht eher Knieprobleme. Jemand, der extrem auf dem Vorfuß landet, hat dann eher Achillessehnenprobleme oder in der Wade oder wie auch immer.
Also ich mit so absoluten Aussagen an dieser Stelle bin ich sehr vorsichtig, weil es gibt nichts, was es nicht gibt, mhm, meiner Erfahrung nach. Ich habe durch den Physio-Job und durch den Job als Lauftrainer und selber als ja, aktiver und ambitionierter Läufer so viel gesehen. Und je nachdem, wie lange du einen Laufstil schon läufst und je nachdem, wie natürlich sich das auch für dich anfühlt, desto normaler wird es für dich sein. Dementsprechend möchte ich nicht pathologisieren, sprich das zu einem krankhaften oder schlechten Laufstil oder zu einem Laufstil erklären, wo es sehr wahrscheinlich dann zu diesen Beschwerden kommt. Mhm. Weil wir können so unfassbar viel kompensieren. Und jeder hat seinen individuellen Laufstil, ja, wie so ein Fingerabdruck. Und den sollte man auch nicht zu sehr verändern. Also ich möchte jetzt nicht aus dem Fersenläufer einen Vorfußläufer machen. Maximal einen Mittelfußläufer.
Ja, das finde ich ja eine coole Aussage.
Sondern es geht dann immer um das individuelle Ziel. Wenn du Beschwerden hast, auf jeden Fall, da, ja, gehen wir ran. Oder wenn dein Ziel ist, schneller werden zu wollen. Die Kollegen beim nächsten Wettkampf, ihr kennt das in der Redaktion auch hier sicherlich, dass ihr gegeneinander irgendwie Zeiten habt, da nochmal Gas zu geben. Und du willst den Simon beim nächsten Mal ein bisschen alt aussehen lassen.
Ja, das wird mir auf jeden Fall gelingen.
Dann,
liebe Grüße.
Genau. Dann können wir da definitiv an deinem Vorfußlaufstil arbeiten.
Ja.
Und an der Effizienz.
Schauen wir mal. Zieh dich schon mal warm an, Simon.
Aber letzten Endes, nee, kann ich das so nicht pauschal sagen.
Okay, aber also das finde ich jetzt erstmal sehr beruhigend, dass es nicht not tut, unbedingt den Laufstil zu verändern, wenn keine Probleme bestehen. Wenn jemand natürlich dauernd irgendwas am Knie hat und dann stellt sich raus, okay, der ist extremer Fersenläufer und kommt einen Meter vor dem Körperschwerpunkt auf, dann wäre es vielleicht ratsam, da was dran zu verändern. Aber wenn keine Probleme bestehen oder die sehr undifferenziert sind und immer was anderes, dann liegt es nicht am Laufstil.
Ja, genau. Es gibt zwar, muss ich dazu sagen, das ist aber eher so eine persönliche Geschichte, in Anführungsstrichen, es gibt, wenn ich einmal an der Alster laufen gehe, dann sehe ich wahnsinnig viele verschiedene Laufstile. Und bei jedem dritten denke ich mir so, oh, Wahnsinn, das ist ein Wunder, dass das nicht wehtut.
Ja.
Oder ich würde wahnsinnig gerne mit dir mal irgendwie 2-3 Stunden arbeiten und die Beinachsen korrigieren.
Ja.
Oder an der einen oder anderen Stelle arbeiten. Aber das macht keinen Sinn, da ein System, was funktioniert, zu ändern. Du,
ja,
sagst ja so schön, never change a winning team. Von daher, oder running team. Dementsprechend, wenn es läuft und es läuft gut und es sieht aus wie Kraut und Rüben, dann lass es Kraut und Rüben sein.
Ja, das beste Beispiel ist, finde ich, aus dem Profisport Lionel Sanders, bei dem man auch denkt, das kann nicht gesund sein und das kann auch irgendwie nicht schnell sein, aber es ist sehr schnell. Ja.
Ja, und man darf nicht vergessen, es sind in dem Fall, also wir sprechen jetzt mit den wahrscheinlich mit allermeisten sehr ambitionierten Amateursportler an.
Ja.
Und die Profis haben ja eine begrenzte, ich sag mal, eine begrenzte Hochleistungsphasenzeit.
Ja.
So, die verdienen ihr Geld damit, aber Profisport ist, auch an dieser Stelle nochmal kritisch gesagt, Raubbau am eigenen Körper.
Das ja, hat nichts mit Gesundheitssport
Jahre,
zu tun,
genau,
das ist, glaube ich, jedem klar.
Das wirst du ein paar Jahre machen und dann erntet man auch die negativen Früchte oder ich sag mal auch das Leid entsprechend dadurch, was dadurch entstanden ist, durch so unfassbar hohes Training und ähnliches. Aber dann kann man auf ein gesundes Maß runtergehen und auch dann an den Dingen wieder ganz, ganz viel Spaß empfinden und Freude empfinden. Deswegen bin ich auch kein Fan davon, zu sagen, pauschal laufen nie wieder.
Mhm.
Nie wieder. Also das kann man auch so nicht sagen.
Ja. Würdest du sagen, dass es einen Auslöser oder einen häufigsten Auslöser für Achillessehnenbeschwerden gibt?
Überlastung. Überreizung, okay. Überlastung.
Ja.
Ganz klassisch. Oder eben zu schnelle Anpassung oder zu schnelle Veränderung von Laufstilen.
Mhm. Gut, gehen wir mal auf die andere Seite des Beins, nämlich zum Schienbein. Schienbeinkantensyndrom hast du schon angesprochen. Ist das gleiche wie Shinsplints?
Ja.
Okay. Ist das wiederum das gleiche wie eine Knochenhautentzündung?
Ja.
Okay.
Knochenreizung, Knochenhautentzündung, genau.
Hatten vermutlich auch schon einige, die hier zuhören, vielleicht eher in den Anfangsjahren der Triathlon-Karriere, oder?
Mhm.
Oder nach längeren Pause kann ja auch sein, wenn man es jetzt mit der Offseason vielleicht zu gut meint und dann auf einmal 2 oder sogar 3 Monate nichts macht und dann wieder anfängt zu laufen, kann das auch leicht auftreten?
Es kann leicht auftreten. Es kann am Anfang, wenn man eine vernünftige Lauftechnik hat, am Anfang kurz ein Thema sein, aber wird sich von selbst meist lösen und dann auch kein Thema sein mehr.
Okay.
So, aber ich hatte es kurz angesprochen schon im Vorwege, wenn diese Fersenläufer dann, das sind meistens Läufer, die nicht so, also keine längeren Distanzen oder keine Mitteldistanzen gemacht haben, sondern nur Kurzdistanzen, so bis 8 oder 10 Kilometer max. Und ja, noch nicht so erfahrene Läufer.
Mhm.
Also Shinsplints sind meiner Erfahrung nach oft welche, die sagen so, ich möchte jetzt mal irgendwie einmal um die Alster rennen oder ich möchte den Kölbrandbrückenlauf mitmachen oder ich möchte irgendwie die Hamburger Mitterlaufserie mitmachen und fangen dann an.
Mhm.
So, und haben dann plötzlich Probleme mit einer dollen Reizung. Es tut dann so weh vorne am Schienbein und so weiter. Und dann wird es auch mit jedem Schritt nicht besser.
Zu welchem Zeitpunkt oder was muss passieren, damit das chronisch wird? Das habe ich nämlich auch schon von einigen gehört, die das eben immer wieder haben, obwohl sie schon länger in dem Sport drin sind. Aber das ist einfach immer das Problem, was dann wieder auftritt.
Also einmal ist chronisch ganz klar über einen zeitlichen Ablauf definiert.
Mhm.
Alles, was über 6 Wochen dauerhaft besteht, nennt man chronisch.
Mhm.
Und ein chronischer Schmerz oder ein chronifiziertes Problem, und das ist das Problem im medizinischen Bereich, wird vom Körper recht gut kompensiert und nicht mehr als zwingend, wie soll man das sagen, nicht mehr als zwingend notwendig sofort zu beheben betrachtet. Weil es irgendwelche anderen Dinge gibt, die im Körper anspruchsvoller oder wichtiger wichtiger sind oder mehr Energie benötigen oder mehr Aufmerksamkeit. Wenn dem so ist, chronifiziert das ganz gerne. Oder, und das ist dann so ein zeitliches Thema dabei auch, wenn man dann 3 Tage Pause macht oder 1 Woche Pause macht und dann wieder anfängt, dann geht es am Anfang, dann kommt das Thema wieder auf, dann tut es wieder weh, dann machst du wieder 1 Woche Pause. So hangelt man sich von Woche zu Woche und ist dann sehr schnell bei 6 Wochen.
Ja.
Und die Knochenhaut ist extrem sensibel.
Ja.
Und wie schon gesagt, du hast erst eine Reizung, also erst einen Reiz, dann eine Überreizung, dann eine entzündliche Reaktion.
Wie kann ich da dagegen vorgehen? Also ich hatte das ein einziges Mal und da hat Kühlung ziemlich gut geholfen, um es erstmal zu lindern, die Beschwerden.
Es gibt da, also wir als Physios sind da relativ rabiat mit, denn was wir wollen, ist einmal eine Desensibilisierung der Knochenhaut in dem Bereich. Desensibilisierung bedeutet, wir gehen mit den Knöchelchen, wir gehen mit, es gibt da verschiedene Tools, so Massagestöckchen oder Hölzer, Triggerpunkthölzer oder es gibt nicht einen Kollegen, habe ich, der meint es richtig gut und der nimmt dann immer so einen Alu-Metallstab und dann wird er wirklich satt drüber gerieben.
Ja, so, das klingt wirklich extrem unangenehm.
Das ist auch wirklich schmerzhaft.
Und nach Tränen.
Tränen und teilweise Blutergüsse, also satte Hämatome, Schwellungen, Reizungen und das ist wirklich leidig und dauert auch eine Weile, bis es dann weggeht. Würde ich immer in Kombination mit Eis machen, weil Eis lokal eben betäubt. Kannst du Eisspray nehmen oder einen Eiswürfel. Aber ich würde da nicht eine halbe Stunde ein Eispack drauflegen, sondern dann würde ich eher meine Schmerztablette nehmen. Funktioniert auch ganz gut, weil die Knochenhaut sehr gut durchblutet ist. Und wenn du die Schmerztablette oral einnimmst, dann wirkt die auch, also verteilt sich ja übers Blut in den ganzen Körper und dann hast du auch eine gute wirksame Reaktion dort vor Ort.
Generell Thema Schmerzmittel nehme ich persönlich dann, wenn es echt gewaltig ist, wenn es nicht anders geht, also versuche ich wirklich zu vermeiden, denke mir dann aber auch, bevor ich irgendwie meine Bewegung verändere und Ausweichbewegungen mache oder so, die dann vielleicht zum nächsten Problem führen können, dann nehme ich lieber eine Schmerztablette, mache natürlich trotzdem Pause und nehme die nicht, um dann ganz normal weiter trainieren zu können, sondern um einfach im Alltag nicht mehr eingeschränkt zu sein.
Ja, wenn es im Alltag einschränkend ist, dann würde ich tatsächlich an dieser Stelle auch mal einen Arzt aufsuchen.
Das natürlich sowieso.
ich würde immer diese Akutentzündungsphase von 3 bis 5 Tagen abwarten. Einer der großen Fehlglauben ist, dass Entzündungen schlecht sind. Entzündungen sind immer der erste Schritt der Wundheilung. Und da spricht jetzt der Osteopath aus mir. Entzündungen sind ein Teil der Wundheilung, und zwar der erste Teil, und sind dementsprechend wichtig. Die sollte man nicht dauerhaft unterbrechen. Und mit einer Schmerztablette unterbricht man das immer.
Das heißt, die Verletzung als solche, die hat schon vorher stattgefunden und die Entzündung ist dann nur die Reaktion darauf und nicht die Verletzung.
Sozusagen. Die Verletzung hat vorher stattgefunden oder findet gerade statt, auch ein bisschen großflächiger gerne, aber die Heilung und die Reaktion setzt sofort ein. Zeitversetzt mit vielleicht 1-2 Minuten, aber der Körper ist da rasant schnell und kann sofort reagieren und das tut er auch. Und dann gibt es eben klassische Entzündungszeichen, Schwellung, Rötung, Schmerz, Funktionsverlust und das sind Entzündungszeichen, die man beachten muss. Und wenn man die sieht, 3 bis 5 Tage Pause. Wie gesagt, ich gebe gerne bis zu 10 Tage Luft, damit der Körper Zeit hat zu reagieren. Je nach Ort, Achillessehne, auf jeden Fall 10 Tage mal Pause. Schienbeinkante, 5 Tage würde ich machen. Kann 10 Tage, aber ich würde dann kannst du mal gucken, wie es dann weitergeht nach 5 Tagen. Aber generell kann man da sagen, Schmerztabletten, wenn es nicht sein muss, lass es bleiben.
Ja.
Teil der Wundheilung, unterbricht ansonsten immer die Wundheilung und dann gibt es Defektheilungen bei regelmäßiger Einnahme. Ich glaube, das und ich möchte jetzt nicht werten, aber das, weil man es damals aber nicht besser wusste, inzwischen kann man sagen, wer es immer noch handhabt, der es oder so handhabt, hat aber nicht aufgepasst. Das Dümmste, was man jetzt noch machen kann, ist sich bei Läufen oder in Trainingsläufen vorher Schmerztabletten reinzufahren, einfach um nicht Beschwerden zu haben. Bei einem Wettkampf, da muss ich sagen, bin ich selber eben auch Sportler. Ja, okay, habe ich schon gemacht.
Das kann aber auch echt gefährlich werden. Ne? Ja, also gerade bei einem Marathon oder so, da war ich einmal kurz davor, das zu machen, weil ich da eben angemeldet war, aber die Hüftbeugersehne entzündet und so. Und da überlegt man natürlich, was macht man jetzt? Aber dann habe ich mich gegen den Lauf entschieden, was, glaube ich, auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, weil das natürlich auch das Herz-Kreislauf-System und so dann beeinflussen kann. Also das ganz, ganz dickes Ausrufezeichen, keine Schmerztabletten im Sporteinsatz.
Im besten Fall auf gar keinen Fall, richtig. Ja. Im besten Fall nicht. Ich verurteile niemanden, der das macht. Ich kann es eben ein Stück weit verstehen. Ich möchte auch damit nicht negieren, was du gerade gesagt hast, Anna. Aber es passiert eben viel.
Ja.
Man weiß aber inzwischen, dass es nicht gut ist. Und man weiß auch, was es macht mit dem Körper und dass es auf Dauer eben Strukturen schwächt. Und tatsächlich auch, je nachdem welche, aber eigentlich alle sogenannten NSAIs, also nicht steroidale Antirheumatika, Ibuprofen, Paracetamol und so weiter und so fort, die haben sogenannte COX-1-Hemmer drin als als Wirkstoff. Eine Nebenwirkung von diesen COX-1-Hämmern, das ist jetzt wirklich Nerdgetalke hier, aber nur einmal kurz zur Aufklärung. Nebenwirkung davon ist, dass sie die Knorpeloberfläche des Gelenkknorpels aufweichen.
Das bedeutet, klingt nicht nach dem, was man haben will,
richtig,
beim Laufen.
Richtig. Du kannst 1, 2 oder auch 10 Tabletten einnehmen im Laufe eines Jahres.
Mhm.
So, ne? Aber wenn ich mir jetzt viele, das ist jetzt ein anderes Thema, aber viele Frauen, die über die Regelblutung und über die Periode starke Schmerzen haben, die nehmen einfach klassischerweise dann 1, 2, 3 Tabletten ein,
mhm,
und das jeden Monat. Das summiert sich hoch. Und das über Jahre, das summiert sich richtig hoch.
Mhm.
Und das macht sich bemerkbar.
Ja, krass, das wusste ich noch nicht. Wieder was gelernt. Und nochmal mehr Aufmerksamkeit, bevor man da zu einer Tablette greift, auf jeden Fall. Ja, sollen wir schon weiter nach oben wandern zum Knie?
Können wir. Ich glaube, ich kann Ewigkeiten über verschiedene Krankheitsbilder reden, aber wie du merkst, ich tänzel auch immer so ein bisschen um die Themen rum.
Das macht gar nichts. Ich finde es total spannend. Du hast auch schon im Vorgespräch gesagt, dass es super individuell ist. Das ist immer die Antwort, die niemand hören will, aber das ist nun mal so. Also wir wollen hier wirklich euch einfach einen Überblick geben und das so allgemein wie möglich halten, dass aber trotzdem jeder da irgendwie was für sich mitnehmen kann und vielleicht einen Anhaltspunkt hat oder so, wenn ein Problem gerade besteht oder wenn das in Zukunft nochmal auftreten sollte.
Ja.
Genau, das Knie, Läuferknie heißt das schon, das heißt, dass es kommt dauernd vor, scheinbar, oder immer.
Oder typischerweise durchs Laufen.
Ja.
Das Läuferknie, auf Neudeutsch das Runner's Knee, so wie es ja in vielen Büchern und Zeitschriften immer steht, ist eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, eine Hüftproblematik.
Mhm.
Auftretend durch eine mangelnde Hüftstreckung,
mhm,
und sich dadurch eine fortsetzende, ein Hypertonus, eine verstärkte Spannung in der seitlich gelegenen Muskulatur und Faszie, also Bindegewebszug am Oberschenkel, der bis runter zum Schienbein seitlich oder vielmehr zum Wadenbeinköpfchen runterzieht.
Mhm.
Und
tut auch richtig schön weh, wenn man den rollt. Also wenn es irgendeinen Menschen auf dieser Welt gibt, bei dem das nicht weh tut, dann gerne melden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Und diese Sehne, der sogenannte Tractus iliotibialis, der überspannt, der überzieht einmal den seitlichen Kniegelenkspalt. Ich hatte das auch schon viele Jahre her. Und das ist dann eine technische Thematik. Da muss einmal die Lauftechnik und den Laufstil.
Mhm.
Braucht ein Lauftechniktraining. Charakteristisch für so ein Läuferknie ist, dass das nicht rauslaufbar ist,
mhm,
sondern es wird sehr schnell sehr schmerzhaft und dann ist irgendwann kein Schritt mehr möglich.
Ja, also es wird eher schlimmer während der Belastung.
Genau, es wird deutlich, ja, schlimmer während der Belastung und meine Erfahrung damals war, ich habe das ein paar Läufe gemacht und dann fing das irgendwann am Ende an.
Mhm.
Dann habe ich Pause gemacht, dann bin ich wieder laufen gegangen, dann fing das schon während des Laufens an. Schon mittendrin.
Mhm.
So, und dann habe ich wieder Pause gemacht. Beim nächsten Lauf begann es dann schon gleich am Anfang. Und dann musste ich gleich wieder abbrechen. So, komm, macht gar keinen Sinn, ich gehe dann nach Hause. Und dann bin ich wirklich gehumpelt. Es ging nicht mehr.
Ja.
Das Einzige, was geholfen hat, war dann wirklich eine Veränderung der Beckenstreckung und die bessere und andere Ansteuerung der Hüft- oder vielmehr der Gesäßmuskulatur.
Mhm.
Und Ausgleichstraining, Rumpftraining, Bauchmuskeltraining und die Seiten dann eben ausrollen. Mit der Faszienrolle, mit der Massagepistole kann man das machen. Heutzutage gibt es die Dinger ja überall im Handel. Ich mache das in der Praxis auch mit der Massagepistole, mit meinen Fingerknöchelchen.
Mhm.
Und dann, das sind so passive Maßnahmen, die zwischendurch vorbereitend oder ja, ich habe es immer so ein Mix aus passiv und assistiv und aktiv. Also passiv, da mache ich und da liegt die betroffene Person. Assistiv, da machen wir gemeinsam bestimmte Übungen oder, mhm, Maßnahmen oder mit Gegenspann und Ähnliches. Und aktiv, da wird eben an der Lauftechnik gearbeitet.
Genau, also klassisches Stabi-Training, was ja für die Hüftstreckung ja gedacht ist oder auf jeden Fall dazu beiträgt und eben alles, was diesem sitzenden Laufstil entgegenwirkt, was man ja häufig vor allem beim Ende eines Marathons oder eines Triathlons beobachten kann.
Ja, genau.
Oder wenn man Sportfotos von sich sieht bei nach Laufveranstaltungen, ist immer, ja, eine Freude.
Ja, ja. Ja, es ist ganz spannend.
Da wird nie die Flugphase erwischt, sondern immer so schön die Stützphase, wo man sich denkt, du meine Güte, als wäre man noch nie gelaufen.
Ja, es ist dann nicht Coverfoto-reif, aber...
Nee, auf keinen Fall.
Aber es ist ein Teil der Laufphasen. Also ja. das gehört dazu.
Kann man gut Fehlerbilder darstellen mit so Fotos. Okay.
Also man kann, glaube ich, noch wahnsinnig viel mehr zum Runner's Knee sagen.
Klar.
So, aber... Ursachen haben wir geklärt. Ich glaube, die Therapie ist dann sehr individuell, also sehr intensiv.
Ja. Individuell. Und die Ursache ist nicht das Knie.
Richtig, genau. Die Ursache ist in der Regel nie das Knie.
Ja.
Die Dauer der Behandlung richtet sich auch ein bisschen nach der Schwere der Verletzung, sage ich mal. Es kann, bei mir waren es damals 3,5, 4 Monate sowas.
Ja.
Wenn es eine Reizung, eine Überreizung ist, dann kann man auch gut reagieren.
Mhm.
So. Wenn es wirklich eine entzündliche Reaktion ist, dann muss das erstmal ausgeheilt werden und dann geht man dabei. Von daher, ich würde sagen, so bis zu einem halben Jahr kann sowas dauern, kann aber auch zügiger gehen.
Je nachdem, wie schnell man wahrscheinlich auch eingreift und wie früh man das merkt und dann dagegen steuert.
Genau.
Genau. Okay, dann, du hast die Hüfte eben schon angesprochen in Verbindung mit dem Läuferknie. Ich habe mir hier als Verletzung einfach nur Hüfte aufgeschrieben. Da haben wir im Vorgespräch auch drüber geredet. Was meinst du damit? In der Hüfte kann ganz viel passieren. Ich habe es schon angedeutet, ich hatte mehrfach die Hüftbeugersehne entzündet. Das tat sehr weh. Schambeinreizung kann es geben. Gibt es irgendwie eine allgemeingültige Antwort, woran es liegt, dass häufig Hüftverletzungen auftreten?
Du merkst, ich muss überlegen. Ehrlicherweise, entweder bin ich jetzt sehr schlecht informiert oder aus medizinischer Sicht würde ich sagen, nee. Allgemeingültige Aussage, sportartspezifisch, ja.
Mhm.
Fußballer, Hockeyspieler, sehr, sehr häufig Schambeinreizung, Schambeinentzündung.
Warum? Durch die Stoppbewegung.
Nicht durch die Stopp, nicht nur auch, aber weil die eine sehr vorgebeugte Haltung haben und trotzdem aber die Übersicht übers Feld behalten müssen.
Ja.
Sprich nach vorn gebeugt und dann die aufrechte Haltung aus dem Brustkorb heraus sorgt dafür, dass du Dauerzug über die Hüftbeuger am Schambein kriegst und über die Adduktoren.
Das klingt aber ehrlich gesagt auch nach einer klassischen Aero-Position, teilweise, wenn ich dann vom Fahrrad in gebückte Haltung ins Laufen übergehe.
Genau, und da hast du aber, das ist der große Unterschied, eine sehr symmetrische, gleichmäßige Wiederholung der Bewegung, was du halt beim Fußball und beim Hockey nicht hast.
Ja.
Da hast du eben diese Start-Stopp-Geschichten und du hast dauerhafte Richtungswechsel.
Mhm.
Also enorm viele Veränderungen der Muskelspannung, die eben auch an dem Periost, also an der Knochenhaut am Schambein dann reißt und zieht und irgendwann reizt und dann irgendwann entzündet.
Und beim Läufer oder beim Triathleten könnte ich mir vorstellen, liegt es dann häufig an der mangelnden Flexibilität des Hüftbeugers beispielsweise.
Mhm.
Auch was wir hatten, Hüftstreckung, was ja dann dazu beiträgt, wenn der Hüftbeuger komplett verkürzt ist oder so, dann kann man die Hüfte nicht strecken.
Ja, wobei ich sagen muss, und da bin ich jetzt, ich hoffe, ich darf das hier sagen, bin ich dann Definitionsnazi.
Ein Muskel kann nicht verkürzen, sagst du.
Zum einen kann der Muskel nicht verkürzen und zum anderen sprechen wir dann nicht von Flexibilität, sondern von Elastizität.
Okay.
Ja, gut. Insofern einfach nur. Insofern
ich nehme mir ganz viel mit.
Alles gut, nur insofern wichtig zu differenzieren, weil ein elastischer Muskel, wir haben elastische Faseranteile und keine flexiblen. Ein elastischer Muskel geht immer in die Ursprungssituation zurück. Ein elastisches Band geht immer zurück in die Ursprungsposition. Mhm. Ein Knochen besitzen elastische oder Elastinanteile.
Mhm.
Auch die sind beweglich, ganz minimal, aber die gehen immer in die Ursprungsposition zurück. Flexible nicht. Die kannst du da reinlegen in diese oder rein bewegen in diese Position und die bleiben dann da. Das ist halt der elementare Unterschied und wir haben elastische Anteile in den Strukturen und die brauchen wir auch.
Sprich, ein Muskel oder jetzt speziell der Hüftbeuger, wenn der nicht elastisch ist und man im Volksmund von verkürzt spricht, dann ist der so, jetzt übertrieben gesagt, nach dem Radfahren ist er ja sehr in einer kürzeren Position als beim Laufen zum Beispiel. Und wenn er nicht elastisch ist, dann bleibt er sozusagen. Und dann muss ich in fahrradfahrender Position laufen, ja, übertrieben
der
gesagt.
Der gewöhnt sich sozusagen. Oder die Muskelgruppen gewöhnen sich. Und die Belastung formt ja immer die Struktur. Mhm. Und wenn ich diesen Muskel oder diese Muskelgruppen und die Strukturen nur in dieser Weise fordere und belaste, dann werden die sich darauf einstellen. Die werden daraufhin trainiert. Du erkennst einen Reiter an seinem Gang. Du erkennst einen Fußballer an seinem Gang. Du kennst einen Läufer an seinem Gang. Du erkennst einen Triathleten auch, wenn er aufs Rad steigt. Erkennst du sofort, ob der das lange macht schon oder sie oder gerade erst angefangen hat damit.
Ja.
Weil, wie man so schon sagt, man get used to it. Also der Körper gewöhnt sich daran und spielt sich genau darauf ein. Und das ist das Schöne. Wichtig dabei immer, um dann eben typische Verletzungen oder Überreizungen oder Überlastung zu vermeiden, Dehnung.
Ja.
Jetzt kommen wir zum ganz anderen großen Thema, aber Stretching, Dehnung ist etwas, was dann ganz wichtig ist und Ausgleichstraining.
Ja, aber das trifft ja auf ganz viele Sachen zu, die wir heute besprochen haben und jetzt speziell mit der Hüfte und sitzende Position. Wir machen genau das gerade und ich noch die restlichen 7 Stunden des Tages heute und wahrscheinlich auch ganz, ganz viele, die hier zuhören, dass man einfach trotz viel Training auch sehr, sehr viel sitzt am Stück, so im Alltag einfach am Schreibtisch und da eben dann das Lauftraining auch vielleicht entsprechend vorbereiten sollte. Wenn ich nach Feierabend zum Beispiel laufen gehe oder wenn wir im Triathlon sind nach der Wechselzone, dann beim Wechsel aufs Laufen, dass es dann durchaus Sinn ergibt, wenn man einmal die Hüfte oder die gesamte vordere Muskulatur aufdehnt.
Ja, jein. Jetzt müssen wir differenzieren zwischen Dehnung vor und Dehnung nach dem Sport. Mhm.
Dann nennen wir es Mobilisation.
Dankeschön. Mobilisation, Spannungsaufbau, da geht man quasi in die bekannten Dehnpositionen, aber nie länger als so ungefähr 10 bis 30 Sekunden.
Ja.
Wenn ich von Dehnung spreche, dann meine ich wirklich Dehnung über einen längeren Zeitraum. Mhm. Kann dynamisch oder statisch sein. Also ich gehe rein in die Bewegung, gehe wieder raus und wieder rein und wieder raus. Also wippe in dieser dynamischen Bewegung. Mhm. Oder ich gehe in die Endposition dieser Dehnung und bleibe dann locker 3 Minuten bis 4 Minuten da drin. Das ist eine Dehnung.
Und das würdest du aber auch empfehlen, dann in einer separaten Einheit zum Beispiel?
Ja, und zwar immer hinterher.
Ja.
Immer nach der Belastung. Also ich würde jetzt nicht in der Wechselzone anfangen, mich da 5 Minuten zu dehnen.
Nee, so viel Zeit hat man dann auch
unabhängig
noch nicht.
Davon,
oder so viel Zeit lässt man sich
dass die Zeit nicht. Dann komplett im Eimer ist, ist es auch für die Struktur nicht sinnig.
Ja.
Es geht immer nach der Sinnhaftigkeit. Was will ich gleich? Ich will belasten. Ich muss die Belastung verändern und ich muss mich darauf einstellen. Das heißt, ich muss mich aufwärmen dafür. Mhm. Oder das macht man, indem man klassischerweise das, was man gleich vorhat, erstmal tut, ein bisschen locker und dann die Intensität steigert. Was man auf dem Rad macht, was man beim Laufen auch macht. Man läuft jetzt mal ein bisschen ein und so weiter. Mhm. Und bis man dann seine Race Pace erreicht hat. Mhm. Ich kann aber natürlich mich kurz davor, auch in der Wechselzone, irgendwie schon mal so 20, 30 Sekunden mal irgendwie in das, was gleich kommt, oder in meine Problemzone, wenn es die Hüftbeuger sind, einfach mal so rein stretchen, sag ich mal.
Ja.
So ganz kurz. Kennt man vom Startblock von Sprintern bei Olympia zum Beispiel oder eigentlich jeder, der mal irgendwie bis Leichtathletik gemacht hat oder läuft, das vorm Laufen, das fühlt sich auch intuitiv besser und richtiger an.
Ja.
Also man macht da, wie gesagt, intuitiv meistens die richtigen Dinge.
Genau, oder dass man einmal den Rücken irgendwie durchdehnt, wenn man die ganze Zeit in gebeugter Haltung war, wie auch immer.
Genau, ganz genau. Mal die Gegenbewegung einnehmen und einfach mal so dem Instinkt folgen.
Ja, okay. Ich glaube, wir haben einen ganz coolen Überblick so gegeben über verschiedene Laufverletzungen. Mhm. Wahrscheinlich überhaupt nicht so detailliert, wie es sein könnte, aber das war heute auch nicht der Anspruch oder das kann nicht der Anspruch sein für einen Podcast, den so viele Leute hören. Hast du noch einen letzten Wunsch oder irgendwas Abschließendes, was du gerne loswerden würdest? Also ich habe echt viel mitnehmen können heute noch.
Also ich könnte noch ganz viel sagen, könnte noch was zum Armschwung sagen, man könnte noch zum technischen Einzelheiten was sagen, man könnte noch zur Kopfposition und so weiter was sagen, man könnte noch zu verschiedenen anderen Beschwerden was sagen.
Thema Lauftechnik ist, glaube ich, echt ein eigener Podcast.
Das ist ein super spannendes Thema. Vielleicht darf ich an dieser Stelle kurz einmal sagen, wenn da nochmal Fragen zu bestehen, ich habe ja selber auch noch einen Podcast, dann kann man da noch 1-2 Sachen dazu erfahren. Vielleicht, ich möchte noch was eigentlich zur aktuellen Situation mit Corona sagen. wenn ich darf, zum Wiedereinstieg in den Lauf.
Ja, klar.
Meine Erfahrung ist nämlich, dass Menschen, die fitter waren und also auch vor Corona, relativ guten Einstieg wieder finden, mhm. aber schauen müssen, dass sie eben mit Bedacht starten, aber mhm. definitiv sich nicht zu sehr schonen. Mhm. Aus Unsicherheit. Ja. Wir laufen, glaube ich, alle mit ganz guten Herzfrequenzsensoren am Handgelenk oder an der Brust rum und haben alle, glaube ich, einen relativ guten Einblick über unsere sowohl VO2 Max als auch über die Herzfrequenzen und über die Grundparameter sozusagen. Mhm. Haben die meisten von uns ein relativ gutes Verständnis inzwischen bekommen, allein dadurch. Das heißt, man kann sich ganz gut einschätzen. Zu Long-Covid gibt es viel zu wenig Studien noch. Da kann man sehr wenig zu sagen, aber ich glaube, ich möchte eigentlich eher jeden und jede ermutigen, die damit zu strugglen haben oder hatten, auch wieder ins Laufen reinzukommen und zu gehen. Und vielleicht aus eigener Erfahrung, ich hatte eben Ende März mit Corona zu kämpfen. Trotz Dreifachimpfung habe ich dann flach gelegen und ich habe am Anfang sehr, 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 sehr sanft wieder anfangen müssen. Mhm. Über einen Monat hinweg, erstmal nach der Infektion, 2 Wochen gar nichts gemacht, um die Myokarditis-Gefahr zu reduzieren oder zu minimieren. Und dann habe ich mit Gehen angefangen und habe mich nur nach Puls gerichtet, ausnahmsweise mal.
Ja, also das ist ja auch super sinnvoll, auch um dann ja Verletzungen zu vermeiden. Jetzt mal abgesehen vom Herz-Kreislauf-System sollte genau. man ja nach einer längeren Pause dann nicht wieder direkt erwarten, vom Ausgangsniveau
ja,
wieder einzusteigen.
Das stimmt. Es ist aber eben mental relativ schwierig zu greifen.
Ja.
Also das ist die dritte Komponente. Herz-Kreislauf oder so und also Struktur, Herz-Kreislauf und dann die mentale Komponente. Und die ist eben elementar auch, dass man da ein bisschen den Kopf freikriegt. Und für ja. mich ist Laufen immer auch so ein was Meditatives und was Therapeutisches. Und dementsprechend war das wichtig, da wieder reinzukommen.
Ja.
Na, und da kann ich eigentlich nur ermutigen und dann, wenn man dazu aber noch Fragen hat, dann gerne an Anna oder mich.
Genau, also deinen Kontakt, wie man dich erreichen kann, verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, dass man sich da mal umschauen kann. Und genau, also ich finde, es ist deutlich geworden, wie wichtig das Athletiktraining ist und das Ausgleichstraining, dass man alle Belastungen, die man so auf sich nimmt, dass man die eben auch entsprechend entlasten muss, sei es mit Ruhetagen oder mit eben ausgleichenden Bewegungen, dass man da auf sich Acht gibt und nicht zu viel in zu kurzer Zeit wollen sollte.
Ja, also die goldene Mitte, also das Maß ist dann entscheidend.
Genau. Ich glaube, dass uns das mit den Trainingsplänen ganz gut gelingt, aber da genau achtet darauf, dass ihr euch den richtigen Plan aussucht und ja, lieber noch ein Jahr warten, bevor ihr dann eine Verletzung riskiert oder so. Gut, vielen Dank, Valentin, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir, Anna, sehr gerne.
Mir hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass hier jeder das eine oder andere für sich rausziehen konnte.
Ich hoffe auch. Und dann wünsche ich uns allen einen sonnigen Tag.
Ja, und eine verletzungsfreie Vorbereitung auf was auch immer.
Ganz genau.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up.
Monster. You're a champion.